Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lea.
Mein Name ist Sophie. Und aus zeitlich gegebenem Anlass sprechen wir in der heutigen Folge über die BAFTA-Verleihung diesen Jahres. Die war jetzt am
Sonntag.
Genau. Ja, das ist das Thema für heute.
Genau, die ist ja immer ungefähr 2 Wochen vor den Oscars. Ich glaube, die ist ja ein bisschen früher. Also jetzt sind auch 3 Wochen bis zu den Oscars, glaube ich.
Ja.
Und das ist dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal auch parallel mit der Berlinale zusammen, die ja auch gerade noch ist bis Sonntag. Genau, da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen.
Yes.
Genau. Neustarts der Woche haben wir im Kino ab dem 23.02. What's Love Got to Do with It? Eine Romantic Comedy, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mit Lily James und Emma Thompson auch unter anderem. Dann haben wir einen deutschen Film mit David Striesow und Laura Tonke. Der heißt Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?
Bester Titel.
Kurz und knackiger Titel, würde ich sagen. Und eine Sache noch, Missing.
Mhm.
Das ist so ein Thriller, glaube ich. Ich meine, das ist auch, ich glaube, da gab es schon mal einen Film, der so ähnlich...
Ja, Searching hieß der, glaube ich.
Genau, das war der erste Teil dazu.
Ja, habe ich gestern die Werbung noch für gesehen, also den Trailer.
Ja,
ist genau. Auch so ein Film, den ich mir einfach absolut, glaube ich, nicht angucken würde.
Nee, also der spricht mich wirklich auch überhaupt nicht an. Ich finde, der sieht richtig billig aus.
Das auch, ja. Vor allen Dingen, da ist irgendwie der ganze Trailer bestand irgendwie nur aus
diesem Videocall, ne?
Ja, aus so irgendwelchen Social-Media-Sachen oder irgendwelchen Text-Nachrichtensachen auf Handys oder so. Ja.
Ja, fand ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht. Muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken, glaube ich.
Ja, und so ein Thriller, ich glaube, der ist irgendwie FSK 12. Kann dann auch schon wieder so...
Das heißt schon was.
Ja. Das ist, ja.
Genau. Hast du noch was aus dem Kinobereich?
Nee.
Dann haben wir eine Sache, da freuen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen drauf. Bei Netflix startet ab dem 23.03. Outer Banks, Staffel 3. Hast du eigentlich Outer Banks gesehen?
Nee, ich habe irgendwann mal die erste Folge angefangen, aber dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe irgendwas anderes dann doch geguckt.
Ich habe auch nur die ersten 4 Folgen, glaube ich, gesehen. Aber ist ja eine sehr, sehr populäre Serie.
Ja.
Also vielleicht gucke ich mir da mal noch weiter die, also ich glaube, ich müsste noch mal von vorne anfangen. Ich kann mich so ein bisschen noch an die erste Folge erinnern, aber ich glaube, ich müsste das noch mal von ganz vorne gucken dann. Vielleicht mache ich das irgendwann mal.
Ja. Sollte ich vielleicht auch mal machen.
Dann haben wir noch ab dem 24. Februar, also ab Freitag, läuft Formula One, Drive to Survive. Das ist ja, also für Leute, die nicht wissen, was das ist immer eine Staffel beschäftigt sich mit der letzten Formel 1-Saison, also quasi die Saison 2021/22. Nee, doch, also die von letztem Jahr halt.
Ja.
Die genau, die wird da immer dann, das ist quasi so eine Doku-Serie, die dann nochmal so Hintergründe erklärt und sowas. Habe ich mir letztes Jahr angeguckt, als ich Corona hatte im März. Da habe ich mir die ersten Staffeln angeguckt. Ist echt ganz interessant. Und genau, das ist jetzt die neue Staffel davon.
Ja. Ja, sonst ab Freitag, ab dem 24. Ist auch noch der Netflix, also ein neuer Netflix-Film verfügbar. Der heißt We Have a Ghost. Und ich habe den Trailer davon gesehen. Und in dem Film spielt unter anderem David Harbour mit, den man jetzt auch aus unzähligen anderen Sachen mittlerweile kennt. Und ich finde das so funny, weil der einfach ungelogen kein einziges Wort in diesem Film spricht. Also der hat einfach eine komplett stumme Rolle. Also er spielt halt, glaube ich, diesen Geist, weil der Film heißt ja We Have a Ghost. Und ich fand es so witzig. Der hat wirklich, also der musste ungelogen keinen Text für diesen Film lernen. der sagt einfach kein Wort. Ich finde es super.
Aber das
funny.
Ist, glaube ich, schwerer, als man denkt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist, aber ich finde es trotzdem so. Allein die Tatsache, dass er einfach nichts sagen muss, ist einfach super lustig.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an Mr. Bean, da wird ja auch nicht gesprochen.
Ja, true.
Und ich glaube, wenn man da nicht so talentiert ist wie Rowan Atkinson, hätte halt Mr. Bean einfach keinen Erfolg gehabt, glaube ich.
Das stimmt.
Wenn da halt nicht gesprochen wird, muss man halt anders irgendwie die Gags rüberbringen.
Ja, das stimmt. Ja, nee, aber in dem Film, also ich glaube, den werde ich mir auch angucken. Ich glaube, der ist nicht qualitativ gut, aber ich glaube, der ist ganz lustig, der Film. Und da spielt unter anderem auch sonst noch Anthony Mackie mit und Jennifer Coolidge spielt da, glaube ich, auch mit. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz lustiger Film. Jetzt nichts irgendwie Herausragendes, aber ganz gutes so Abend-Entertainment, würde ich behaupten.
Nett gesagt.
Ja.
dann habe ich noch Sachen bei Sky. Everything Everywhere All at Once ist jetzt bei Sky verfügbar. Und auch ab dem 24.02. läuft der Gesang der Flusskrebse, auch bei Sky. Und ab dem 25. läuft Massive Talent, auch bei Sky. Genau, dann war das bei Sky. Hast du noch was?
Nee, ich glaube nicht.
Ich habe noch eine Sache, ZDF-Mediathek. Und zwar läuft seit dem 22.02. die ersten drei Folgen von Der Schwarm, habe ich ja schon mal drüber erzählt. Das ist diese Verfilmung von Frank Schätzings Der Schwarm. Und ich war da eigentlich sehr gehypt, aber hab letztens was dazu gelesen oder gehört, was ich sehr blöd fand. Also ich habe halt gelesen, dass eigentlich sollte Frank Schätzing das Drehbuch selber auch mitschreiben oder schreiben. Und dann hat er sich aber irgendwie, gab es da so Unstimmigkeiten mit den Produzenten und den anderen Leuten, die da für die Serie zuständig sind. Und jetzt im Nachhinein ist er, glaube ich, mit dem Produkt, was da produziert wurde, nicht so ganz zufrieden, weil das wohl auch nicht mehr viel damit zu tun hat, was das Buch eigentlich aussagen will. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich da auch nicht drauf eingehen. Und ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich denke, vielleicht gucke ich morgen mal in die ersten Folgen rein. Genau, also ab dem 22.02. laufen die ersten zwei Folgen, die ersten drei. Und dann die nächsten Folgen gibt es dann ab dem 1.03. Und Anfang März laufen die dann auch im ZDF immer abends. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe halt diesen Vergleich zum Buch jetzt nicht. Ich gucke mir das so als unabhängige Serie mal an und dann mal gucken, wie ich es finde. Aber ich fand es ganz interessant, das mal so zu lesen, dass da wohl so ein paar Sachen vorgefallen sind. ja, mal gucken, wie es so ist.
Ja. Aber sonst, hast du sonst noch irgendwas Neues? Nee, ich hab nämlich auch nichts mehr. Okay, top.
Ja, was ich gesehen habe, ich würde sagen, das Große lassen wir uns zum Schluss mal eben auf, ne?
Ja.
Ich habe sonst nicht so viel geguckt. Ich bin eigentlich sehr, also unsere Podcast-Wochen gehen ja immer von Donnerstag bis Donnerstag, weil wir ja donnerstags immer aufnehmen. Und in den ersten drei Tagen, also Donnerstag, Freitag, Samstag, habe ich, glaube ich, drei oder vier Filme geguckt und dann hatte ich keine Zeit mehr. Also ich bin strong in die Woche gestartet. Beziehungsweise letzte Woche haben wir sogar Mittwoch aufgenommen. Da hatten wir noch einen Tag mehr. Ich habe gesehen Mrs. Harris Goes to Paris. Wirklich sehr süßer Film. Ist ja auch für die Oscars nominiert. Für bestes Kostüm, glaube ich. Wirklich sehr süßer Film mit Leslie Manville in der Hauptrolle. Hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich bei Sky Eingeschlossene Gesellschaft geguckt. Ich glaube, das ist eigentlich der zweite Teil von dieses Frau Müller muss weg, oder wie das heißt. Den habe ich gar nicht gesehen. Der ist auch aus dem letzten Jahr. Ach, fand ich jetzt nicht so gut. Weiß ich nicht. Ist irgendwie, hat mich jetzt nicht so abgeholt. Und dann habe ich endlich einen Film gesehen, den ich sehr lange gucken wollte. Ich habe mal weiter bei meiner Classics-Watchlist bei Letterboxd weitergemacht. Und habe endlich das Schweigen der Lämmer geguckt. Ich habe den Film mal geguckt, beziehungsweise angefangen. Und ich konnte mich auch an erstaunlich viel noch erinnern. Aber habe den jetzt quasi zum ersten Mal richtig gesehen. Und ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht so ein typischer Horrorfilm, würde ich sagen. Also da wird man jetzt nicht erschreckt in dem klassischen Sinne. Mhm. Es ist einfach manchmal ein bisschen eklig, weil Hannibal Lecter halt einfach ein komischer Typ ist. aber wirklich sehr empfehlenswerter Film. Ich habe halt, es gibt ja auch noch dieses Der rote Drache, ist glaube ich der Teil, der davor kommt. Und dann gibt es ja auch noch Hannibal Lecter. Habe ich beides nicht gesehen, aber ich bin froh, dass ich jetzt das Schweigen der Lämmer erstmal von meiner Liste abhaken konnte. Wirklich sehr zu empfehlender Film. Sollte man mal gesehen haben. Und was ich noch gesehen habe, bei RTL Plus lief eine, oder die ist schon ein bisschen älter, glaube ich, eine Doku über Schwester Eva. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, wer das ist, aber die war ja früher mal, also die kommt aus Polen, ist dann aber in Frankfurt in der Bahnhofsviertelszene sehr aktiv gewesen. Also die hatte auch ein Bordell und so. Wohnt, glaube ich, mittlerweile in Düsseldorf, war dann auch im Gefängnis und so. War wirklich eine sehr interessante Doku, die ich mir da angeguckt habe. Ich habe, glaube ich, erst die ersten drei Folgen geguckt und dann die zweiten drei. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. RTL macht auch immer sehr gute gute Dokus. kann ich nur empfehlen. Also für Leute, die sowas interessiert, kann man sich mal gut angucken. Ja, ja. Das war's. Eine Sache habe ich noch geguckt, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Mhm.
Ja, also ich habe, bei mir hält sich ehrlich gesagt auch in Grenzen, was ich geguckt habe. Ich habe bei New Girl weitergeguckt. Ich bin immer noch bei Staffel. Ah ne, ich bin mittlerweile bei Staffel 4. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel weitergekommen. Eine Sache, die ich sagen muss dazu, stört mich richtig. Ich weiß nicht, ab welcher Folge das ist, aber ab irgendeiner Folge haben die das Intro weggecuttet. Und da ist dann einfach.
Das ist furchtbar,
immer nur,
ne?
Da ist dann einfach immer nur so eine Collage von deren Gesichtern und da läuft dann so ein Jingle so im Hintergrund. Aber dieses geile Intro ist weg, wo sie da in diesem Bilderrahmen spielt und ihr eigenes Intro da über sich singt. Das fand ich fand das Intro richtig geil.
Ich fand das auch geil. Ich habe mich da auch drauf aufgeregt, als ich das gesehen habe, das erste Mal.
Das stört mich so krass, dass das weg ist. Ich fand das Intro immer richtig cool. Ja, das finde ich sehr schade. Das wollte ich kurz anmerken. Das stört mich. Ansonsten, ja, weiß nicht. Ich bin, es ist so viel kann man über die Serie jetzt nicht sagen. Es ist halt eine Sitcom so, ne? Ich bin gespannt, was noch so passiert. Wobei ich eigentlich richtig viel schon weiß, was so noch passiert und so und wo das alles so hinführt. Aber naja, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und ansonsten habe ich, das können wir jetzt als Überleitung, weil ich habe wirklich sonst nichts anderes gesehen, das können wir als Überleitung benutzen. Ach nee, wobei, stimmt gar nicht. Ich habe eine Sache vergessen. Ich habe mir endlich The Menu angeguckt.
Ah, stimmt, habe ich gesehen bei Letterboxd.
Ja, der, stimmt, den habe ich mir angeguckt am, ich weiß gar nicht, wann das war, Sonntag oder so. War ein kranker Film. Das
wirklich,
das ist mein Fazit. Das kann ich auch nicht mehr zu sagen. Also wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man das. Aber also ich kann noch nicht mal erklären, wie ich den Film fand. Ich fand den einfach krank. Das.
Aber der war so, der war auch zwischendurch so lustig,
ja,
ne?
Stimmt.
Das ist so.
Der war so stumpf, lustig.
Der ist so teilweise richtig. Man denkt die ganze Zeit, man wüsste, was passiert, aber dann passiert einfach was richtig Komisches.
Ja. Das ist so. Hier ist auch ein Kommentar, der ist einfach, der heißt, also der Kommentar ist literally einfach Plot Twist Cheeseburger.
Ja, ja.
Ich lieb's. So geil. Ja, das war ein kranker Film. Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da sonst noch so zu sagen soll. Es kann, also war eigentlich empfehlenswert. Also ich würde den empfehlen zu gucken. Also ich glaube, den kann man sich ganz gut angucken, den Film. Ist, ja, doch schon. Ja. Ja, das habe ich, den habe ich geguckt. Und dann, das jetzt kann ich als Überleitung benutzen, habe ich mir den zweiten Ant-Man angeguckt. Aber auch nur so halb, so ein bisschen im Hintergrund lief der. Einfach um so ein bisschen nochmal zu checken, was so abgeht bei Ant-Man. Und dann, ja, haben wir beide den neuen Ant-Man im Kino gesehen, unabhängig voneinander. Du hast den direkt letzte Woche Mittwoch gesehen. Ich habe den gestern erst gesehen. An der Stelle würde ich jetzt mal eben ganz kurz sagen, vielleicht kurze Spoilerwarnung, weil ich habe keinen Bock jetzt so um diesen Film rumzuschleichen und irgendwie versuchen, nichts zu spoilern oder so. Und deswegen können wir in unsere Timestamps reinpacken, ab wann, bis wann man vorspulen muss, dass man ja, nicht gespoilert wird.
Ja, der ist ja noch ganz neu, der Film, deswegen.
Ja. Genau. Okay, also jetzt kurz Zeit für alle, die den noch nicht gesehen haben. Können jetzt vorspülen.
Kurz wegmachen.
Genau. Also, ich sag mal so, das ganze Marvel-MCU-Universum ist halt einfach qualitativ nicht mehr das, was es mal war. Sind wir ehrlich? Das haben wir alle bei den letzten Filmen, die rausgekommen sind, schon gemerkt. Aber der Film war wirklich, also,
schlecht.
Ich würde jetzt nicht behaupten, schlecht, aber es ist halt so ein bisschen, wenn man es wirklich vergleicht mit dem, was sonst so für Marvel-Filme existieren, ist es halt einfach echt nicht so gut. Und ich frage mich dann halt, die klatschen so viel Geld in die Produktion dieser Filme, wo verschwindet das alles, dass die Special-Effekte von diesem Film so schlecht sind? Verstehe ich nicht.
Die sind, also, sorry, aber das CGI habe ich bei Filmen aus den 80ern schon besser gesehen.
Ja, ist halt
wirklich.
Also, es ist halt vor allen Dingen, und dann halt die Tatsache, dass der ganze Film nur in diesem Quantum-Realm da spielt. Das heißt, dieser ganze Film basiert nur auf Special Effects und CGI. So.
Dann sollte man da auch das meiste Geld reinstecken.
Ja, also das ist mir irgendwie ein Rätsel, warum, wie das da in der Produktion und so läuft. Also okay, es ist bekannt, dass Marvel bei Special Effects nicht so gut im Game ist und dass sie da irgendwie eh Beef mit deren CGI-Leuten haben. Also das ist da irgendwie ein Struggle bei denen. Aber ja, weiß ich nicht, dann macht man keinen Film, der nur in so einem Universum spielt, wo man halt CGI braucht. Also die erste und die letzte Szene, die war super, wo er dann einfach nur langgelaufen ist in dieser Stadt da und
ja, in San Francisco.
Ja, und keine Special Effects benötigt worden sind. Das war gut. Das fand ich richtig witzig, by the way. Ist mir aufgefallen, ist wahrscheinlich niemandem außer mir aufgefallen. Ganz am Anfang, in der allerersten Szene, da begrüßt er so eine Frau mit so, also eine etwas ältere Frau mit so roten Haaren. War voll der lustige Cameo-Auftritt. Ich kannte die Schauspielerin nämlich. Die spielt unter anderem bei Bones mit. Und ich habe leider vergessen, wie die hieß. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Das fand ich super witzig, als sie auf einmal da auftauchte und einfach nur so ein Mini-Cameo-Auftritt praktisch war und einmal so Hallo gesagt hat. Da Patricia Belka oder Belcher oder so heißt sie. Die spielt in irgendwie mehreren Sitcoms und so auch mit. Auf jeden Fall, das fand ich irgendwie ultra witzig, dass sie da auf einmal auftauchte. Also ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass sie das war. Ja, anyway, das dazu. Ansonsten, ja, der Film bestand irgendwie daraus, dass die Tochter von dem, also Cassie, die ganze Zeit immer nur Dad geschrien hat.
Und es ist wirklich auch, ich fand die so anstrengend.
Ich fand's auch
einfach überhaupt kein sympathischer Charakter.
Ja, und die ganze Plotline des Films war irgendwie nur so, wir müssen Cassie wiederfinden und bla, und dann sind wir in dieser Quantum-Ebene und versuchen da wieder rauszukommen. Das war der Plot des Films. Und dass halt Kang eingeführt wurde.
Und das ist, halt so das Ding. Und das haben die nicht mal schön gemacht.
Ja, also, ich wollte gerade sagen, also
es
das
ist halt irgendwie, also diese ganze Handlung und dann erzählt Cassie die ganze Zeit am Anfang, wie schwer es ist, dieses Loch zu herzustellen, dass sie da wieder rauskommen. Und dann am Ende, wo Kang noch gegen Scott kämpft, macht sie einfach so innerhalb von, also sie und The Wasp sind ja dann schon wieder zurück mit den Großeltern und so. Mhm. Und Scott ist ja dann noch mit Kang in dem Quantum Realm und dann macht sie einfach dieses Loch so innerhalb von einer Minute. Ja, komm jetzt wieder zurück, Vater. Und ich denke so, ah, oh, nett.
Ja, true.
Was ist das denn jetzt?
Bisschen weird, ja, das stimmt.
Und wenn man so überlegt, dieses Quantum Realm ist ja jetzt so eingeführt worden. Also es ist ja jetzt eine ganz neue Welt, die irgendwie erschaffen wurde.
Ja, okay, an sich gab es das ja vorher schon. Also da geht es ja vorher schon ein bisschen.
Ja, aber ich meine jetzt in dem Film. Also so, das ist ja jetzt irgendwie so, was, also so hat man das ja noch nicht gesehen, oder?
Ja, nee, nicht so direkt. Also die waren auf jeden Fall schon mal da. Also ich meine, ich glaube, Scott war ja zwischen Infinity War und Endgame war der ja 5 Jahre da, wo auf der Welt alle Leute oder die Hälfte der Menschheit weg war, hat er ja die Zeit in diesem Quantum Realm verbracht. Und ich glaube, im zweiten Ant-Man holen die die Mutter da irgendwie raus oder so, weil die, also, die halt die ganze Zeit da drin war. Also an sich, dieses Quantum, diese Quantum-Ebene, die war immer schon irgendwie ein Ding. Aber ich glaube, also da war jetzt nicht, das war jetzt nicht so der Hauptort, wo alles gespielt hat.
Ja, ja, weil ich denke mir, also ich habe vorher bei Letterboxd schon einen Kommentar gelesen, dass das irgendwie so auf Star Wars angelehnt ist.
Ja, das war
richtig.
Und
ich dachte so, hä, irgendwie habe ich nicht so ganz verstanden. Und als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir so, dass, ob das jetzt wirklich deren Ernst ist.
Ja, diese,
weil
das fand ich auch
diese
ganz
Wüstenwelt, ja. Einfach Star Wars Teil 1, dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie okay. Und dann diese Kämpfer sahen einfach aus wie aus Star Wars.
Ja, ich dachte auch, als da war eine Szene, wo da diese ganzen Armeen von Kang irgendwie rumstanden. Und es war einfach, es hat so, mir so krasse Star Wars Vibes gegeben. Das fand ich richtig krass.
Und dann saßen die da in dieser Bar, wo die da getrunken haben.
Ja.
Und ich dachte, jetzt kommt gleich die Cantina-Band.
Ja.
Und dann waren da auf einmal so Figuren, die wirklich aussahen wie aus Star Wars.
Richtig,
also,
ne?
Diese glitschigen Dinger da, die tauchen auch ab und zu mal bei Star
das
Wars auf. Und,
aber,
und
also
ich, das habe ich irgendwie
sagen,
nicht, fand ich irgendwie einfach auch kacke, weil das
ja,
ist irgendwie so voll unoriginell.
Ja, und das waren auch so viele weirde, komische Tiere, die auf einmal aufgetaucht sind, die so, also das war so voll der irgendwie Overload an irgendwelchen komischen Figuren, die vorher nie existiert haben, die einfach nur weird waren. So weiß ich nicht, dieses komische, ich weiß immer noch nicht, was das sein sollte. Schnecke, irgendwas, wo die dann diesen Schleim getrunken haben, damit die verstanden haben.
Ja, genau, das war, damit die verstanden haben.
Ja, das hat, also, wobei ich den eigentlich ganz cute fand. Ich musste auf jeden Fall mal lachen, wenn er geredet hat. Diese Geschichte mit den Löchern und sowas, und das fand ich,
ja.
Da muss ich drüber lachen. Also, ich fand's lustig. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Das andere, was ich noch echt ultra witzig fand, war dieser
Mordok.
Und da haben wir, ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, an was mich das erinnert hat. Und ich dachte die ganze Zeit so, es gibt irgendeinen Charakter oder irgendeine Figur, die sieht vom Stil her genauso aus. Und es ist mir einfach gerade eingefallen. Also heute, vorhin ist es mir einfach eingefallen, an was es mich erinnert. Es ist einfach Humpty Dumpty. Straight up. Einfach dieses behinderte Ei aus. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, die Geschichte ist ja schon richtig alt. Also das gibt's ja schon ultra lange. Aber ich glaube, in den Schreckfilmen taucht dieses Ei doch auch auf. Und
ja, ich glaube,
es hat mich,
auf jeden Fall.
Es hat mich so krass daran erinnert, weil es halt wirklich einfach, Humpty Dumpty ist einfach ein Ei mit Armen und Beinen. Und dieser Kopf sah halt einfach genauso aus. Es ist einfach exakt das. Ah, das fand ich super lustig, als ich das realisiert habe, dass es mich daran erinnert hat.
Was ich richtig anstrengend fand, war Michelle Pfeiffer. Ich konnte mir die echt nicht angucken die ganze Zeit. Also ihr Gesicht
so
hat eine Emotion
alles.
Die ganze Zeit.
Furchtbar.
Ihr Gesicht ging nur in eine Emotion. Und hatte, also mir ist halt egal, ob Leute sich irgendwie was machen lassen, aber ich finde, bei Schauspielern ist es immer ein bisschen seltsam, wenn
die machen sich
die
so ein bisschen ihr Arbeitsinstrument
nee,
kaputt praktisch.
Eigenen also, Job irgendwie kaputt.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ich fand es wirklich anstrengend, der zuzugucken. Die ganze Zeit. Was fand ich denn noch?
Michelle Pfeiffer sieht auch genau, ihr Gesicht sieht auch genauso aus, wie wenn Leute sich über Menschen, die sich das Gesicht aufgespritzt haben, lustig machen. Weißt du, was ich meine? Wenn Leute das so parodieren oder so. Das Gesicht von Michelle Pfeiffer sieht einfach genauso aus. Das finde ich so funny.
Ja. Was haben wir denn noch? Was fand ich denn noch? Ich habe den Film schon wieder total verdrängt. Ich wusste auch.
Ja, du warst bei dir ist jetzt auch schon eine Woche her, ne? Also
ja, ich habe aber auch, ich habe da gestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Ich hatte auch gar nicht mehr am Schirm, was die erste, also die Mid-Credit-Scene war. Mittlerweile weiß ich es wieder. Aber hatte
ach
ich
ja,
auch schon wieder komplett verdrängt.
Stimmt, das wollte ich dir sagen, was die Mid-Credit-Scene war.
Ja, mittlerweile weiß ich es wieder, was es war.
Stimmt. Wo der da mit seinen ganzen, also wo da irgendwie 30.000 verschiedene Versionen von dem in diesem Stadion da irgendwie standen, ne?
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Hm. An Rick Cavanian in der Bully-Parade, wo der sich so selber geklont hat die ganze Zeit. So sah das ein bisschen aus. Okay. Okay. Was fand ich denn noch? Also, ja, irgendwie Musik war jetzt gar nichts Besonderes.
Ja, die hat mich, ich fand die, Musik. Das hat mich richtig enttäuscht, weil ich gebe zu, den Trailer von Ant-Man, die Musik aus dem Trailer fand ich richtig geil. Ich weiß nicht warum, aber die fand ich ultra nice. Dieser Score aus dem Trailer fand ich, habe ich gefeiert. Hat irgendwie, aber keine Ahnung, und dann kam der irgendwie nicht mehr weiter vor, das fand ich schade. Deswegen, der Rest von dem Soundtrack war auch echt nicht so gut, muss ich sagen.
Worüber kann man noch sprechen? Ja, die Post-Credit-Scene war das einzige Mal, wo auch mal Raunen durchs, also ich saß in einem sehr vollen Kino, ich habe den auf Englisch gesehen und das war so das erste Mal, wo die Leute wirklich sich geregt haben in den 2 Stunden. Also wo man dann Loki gesehen hat. Ja, es war auch ein Highlight, bin ich ehrlich.
Ist echt so. War mir zu kurz, die
Post-Credit-Scene. War mir auch ein bisschen zu kurz, aber sonst, ja.
Ich habe den Film halt leider auf Deutsch gesehen. Weil, also, ich weiß nicht, bei dem Film stört es mich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Also, es gibt Filme, da würde es mich, glaube ich, mehr stören, die nicht auf Englisch gesehen zu haben. Wobei, also, ich meine, ich bin grundsätzlich ja sowieso Team auf Englisch gucken und finde es generell komisch, Filme auf Deutsch zu gucken. Aber ich glaube, in dem Fall hätte es jetzt an der Qualität auch nichts irgendwie geändert. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. In den ersten beiden Ant-Man-Filmen weiß ich, dass da richtig oft, dass sie so voll die krassen Wortwitze mit dem Wort Ant gemacht haben. Und das kannst du ja bei Ameise auf Deutsch nicht richtig übersetzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass die irgendwie, also diese Ameisen, die der hatte, die hießen dann irgendwie immer Anthony oder irgendwie sowas. Und der hatte, also die hatten so richtig viele Wortwitze mit dem Wort and einfach.
Das kann gut sein.
Ich weiß halt nicht,
habe ich nicht drauf geachtet.
Ob das, weil das wird halt nicht ins Deutsche übersetzt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch in der englischen Version so war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, bei dem Film egal, ob man den auf Deutsch oder auf Englisch guckt.
Ja. Handlungsmäßig auf jeden Fall.
Ja,
weil deswegen. So viel ist jetzt auch nicht passiert.
Ja, also ich meine, wenn man ausblendet, wie schlecht das CGI war, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, als ich den Film geguckt habe, sage ich dir ganz ehrlich.
Nee, ich auch nicht.
Aber die Story war jetzt halt auch nicht so die Creme de la Creme von Storys, so, ne?
Am Ende wurde halt auch wirklich einfach nur wahllos rumgeballert die ganze Zeit. Und ich dachte mir so, was ist das denn jetzt?
Ja.
Also,
ich weiß auch nicht. Also, es war ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, okay, die mussten irgendwie Kang einführen, aber das hätte man auch irgendwie besser machen können. Also, das hätte man cooler verpacken können. Ich meine, es war okay, aber es war jetzt halt auch nicht toll. Das Ding ist halt, die Kritiken von dem Film sind halt auch richtig schlecht, ne? Also, die sind halt wirklich nicht gut. Ich glaube, der ist jetzt auf einem Level mit Eternals irgendwie.
Und ja. Ich habe ja irgendwie noch die Hoffnung, dass Guardians of the Galaxy besser wird. Ich glaube, das ist wenigstens ein Film, der einen auf lustige Art und Weise noch ein bisschen unterhält.
Ja, ja, das ist ein bisschen so, also ich meine, der zum Beispiel der Thor, der letzte, der jetzt rausgekommen ist, bei dem ist das so, je öfter ich den sehe oder je öfter ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich den Film. Aber als ich den
Thor, das habe ich bei dem jetzt gerade.
Als ich den Thor das erste Mal gesehen habe, ich habe halt schon viel gelacht, ne? Aber der Thor war halt auch einfach komplett ins Lächerliche gezogen und da war ja nichts Ernsthaftes dran. Ich glaube, dass ich den Thor grundsätzlich schlechter fand als jetzt den Ant-Man, so von der Story-Qualität her. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt.
Thor war halt einfach nur eine komplette Lachnummer.
Ja, das stimmt, aber ja, ist irgendwie andere Art von Film.
Eben, das ist voll schlecht. Ich finde das auch ein bisschen schwierig zu bewerten, aber so von der Qualität her, ich weiß, keine Ahnung, aber es ist irgendwie, weiß nicht, finde das so ein bisschen schade, dass die Marvel-Filme so ein bisschen den Bach runtergehen. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, das stimmt.
Ich habe ein bisschen Hoffnung jetzt auf die neuen Serien, die rauskommen. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also ich habe jetzt auch letztens schon wieder gelesen, dass, weil manche hatten ja irgendwie noch die Hoffnung, dass Robert Downey Jr. wiederkommt, zumindest als so ein kleiner Gastauftritt für die neuen Filme, aber das ist jetzt wohl doch vom Tisch, also der wird auf keinen Fall jemals wieder auftauchen, apparently. Dafür habe ich irgendwo gelesen, dass Black Widow wieder auftauchen soll, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber, keine Ahnung, also so als Cameo einfach nur. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halte, aber ich meine, besser als nichts, so, ne?
Naja. Ja, keine Ahnung, also ich bin da eh nicht so drin wie du, aber ich bin auch mal gespannt auf Secret Invasion.
Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf.
Auf Guardians of the Galaxy bin ich auch sehr gespannt. Mm. Und sonst, ja. Ist halt so, ne?
Ja, wie der eine Letterboxd-Kommentar zu Ant-Man gesagt hat. Enttäuschend.
Ja, so ungefähr war ich. So ungefähr fand ich es auch.
Fazit an der Stelle. Finde ich super witzig, den Kommentar übrigens. Gibt also kurz Kreativität. Top.
Ja.
Anyway.
Gut. So, ich glaube, da sind wir durch. Ich glaube, man kann halt über die Handlung auch nicht viel sagen, weil die ist halt wirklich in einem Satz erklärt.
Ja, halt echt so, ne?
Ja, ja, dann machen wir jetzt mal weiter.
An der Stelle wieder Hallo an die Leute, die den Part geskippt haben.
Ja, wir machen jetzt weiter mit den News. Habe ich diese Woche auch nicht so wahnsinnig viel.
Ich auch nicht.
Toni Marshall ist gestorben.
Ja.
Im Alter von 85. Deutscher Schlagerstar. Dann habe ich gesehen, dass, also, das Harry Potter und das verwunschene Kind wird verfilmt.
Mhm.
Das war ja öfter schon mal in der Debatte. Da war aber irgendwie nie so ganz klar, ob jetzt die drei, also Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint dabei sind. So wie ich das jetzt gelesen habe, sind die tatsächlich dabei. Aber trotzdem bin ich da gar kein Fan von, weil die Handlung erstens nicht gut ist. Mhm. Und ich einfach den Sinn da drin nicht so ganz sehe, das jetzt irgendwie so auszuschlachten. Werde ich mir den Film angucken, wenn der wirklich entstehen sollte? Wahrscheinlich ja, aber so 100% überzeugt bin ich von der ganzen Sache irgendwie nicht. Hätte nicht sein müssen.
Ja. Ja, wenn wir schon bei Filmadaptionen sind, ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich da ein bisschen Angst vor habe. Und zwar soll wohl der Drachenzähm leicht gemacht Film als Live-Action-Adaption 2025 ins Kino kommen. Das Problem, was ich damit habe, ist, ich bin wirklich großer Fan von den Drachenzähm leicht gemacht Filmen. Ich liebe diese Filme. Die sind, die haben so einen ganz tiefen Platz in meinem Herzen. Allein schon wegen der Musik. Ich habe auch Leute gesehen, die kommentiert haben, so nach dem Motto, wenn die nur einen Ton dieses Soundtracks oder des Scores von dem Film ändern, dann rast sie, dann geht da komplett die Wände hoch. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, diesen Film in eine Live-Action-Version zu machen. Ich sehe da nicht so den. Nee, also ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, dass es nicht schlecht wird, weil das wird mich sehr, sehr, sehr stören. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ansonsten habe ich gesehen, dass The Marvels, also der neue Marvel-Film, also einer der neuen, der eigentlich im Juni oder so schon rauskommen sollte, wurde jetzt nach hinten verschoben. In den November, damit der nicht mit Oppenheimer, Barbie und so, was in dem Zeitraum alles rauskommt, clasht.
Ist ja nicht so, als hätten die das nicht vorher gewusst.
Ja, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Wahrscheinlich hängen die wahrscheinlich einfach nur hinterher mit der Produktion und brauchen jetzt eine Ausrede oder so. Aber naja, deswegen, ja, das ist, habe ich noch gesehen. Ich habe übrigens gestern, als ich im Kino war, lief ein Trailer für Oppenheimer. War wieder richtig gehypt für diesen Film. Ich glaube, der wird richtig gut.
Der wird auch, aber den muss man im Kino sehen.
Ja, ich glaube auch.
100%, den kann man sich nicht zu Hause angucken.
Und sehr gerne auf Englisch auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, ich habe den Trailer dann auch dementsprechend auf Deutsch gesehen. War auch okay. Aber ich glaube, auf Englisch ist es nochmal so ein anderer Vibe, der Film.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe noch gesehen, dass Amazon eine Serie plant mit Bastian Pastewka und Anke Engelke. Hast du das gesehen?
Echt?
Ja.
Oha.
Und dann, also, dann hat jemand kommentiert so, das ist ja mal was ganz Neues. Ich denke so, hä? Andere Leute arbeiten auch ihr ganzes Leben lang irgendwie zusammen. So viel haben die jetzt auch nicht zusammen gemacht. Also die taucht halt bei Pastewka ab und zu mal auf. Und hier die Wolfgang und Anneliese-Sachen haben die ja auch zusammen. Also die haben schon viel Sachen zusammen gemacht, aber ich finde es ganz gut. Ich weiß nicht, was das genau das ist. Aber klingt für mich was nach was, was ich mir anschauen würde.
Ja.
Dann habe ich noch gesehen, ja, Navy CRS wird für Staffel 21 erneuert. Also da hört bei mir ja der Spaß sowieso auf. Ich hatte ja wirklich gehofft, dass jetzt nach 20 Staffeln wirklich mal Schluss ist. Und habe gesehen davon, dass keiner mehr von denen dabei ist, die von Anfang an dabei waren.
Wie bei Grey's Anatomy.
Genau. Außer, dass Grey's Anatomy noch ein paar Staffeln hinterherhängt, oder? Sind die jetzt bei 19? Ja. Navy CRS hat jetzt gerade die 20.
Ja, die sind ein bisschen, die, also wobei, ja, es ist eigentlich fast gleich auf. Aber
Navy CRS ist auch älter. Also Grey's Anatomy ist ja von 2005.
Mhm.
Und Navy CRS ist von 2003, glaube ich.
Ah, okay. Ja, passt ja dann, wenn die jetzt bei 21 sind.
Passt ungefähr, ja. Also die 20. Staffel läuft, glaube ich, gerade in Deutschland oder hat jetzt gerade in Deutschland angefangen mit der Ausstrahlung bei Sat.1. Ich gucke das nicht mehr, ich habe keine Ahnung, aber habe ich letztens mal kurz gesehen, dass das lief. Genau, das hatte ich noch gesehen. Ja, und dann habe ich noch zwei Sachen, die eigentlich nicht so viel mit Serien zu tun haben. Hast du noch irgendwie was?
Ja, ich habe noch das, ist eine eher nicht so schöne Nachricht, aber dass Bruce Willis mit Demenz diagnostiziert wurde.
Ach ja, das habe ich auch gesehen, stimmt.
Genau, und dass er jetzt sich vom Schauspielen zurückzieht.
Das hat er ja vorher eigentlich schon gemacht.
Ja, ja. Aber die das ist jetzt irgendwie nochmal ein bisschen fortgeschritten, der Verlauf da. Genau. Dann, was habe ich denn noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, die erste Folge von Let's Dance lief. Habe ich mir natürlich angeguckt. Ist jetzt immer ein bisschen blöd, weil wir halt donnerstags aufnehmen und die Folge aber erst samstags rauskommt. Das heißt, wir hängen dann bei Let's Dance immer genau eine Folge hinterher. Also weil dann Freitag ja die neue Folge, ja, weil ja morgen dann schon die neue Folge läuft, aber wir dann halt Samstag, wenn die Folge rauskommt.
Ach so.
Weißt du, was ich meine? Das hängt dann immer so eine Folge hinterher. Aber naja. Ja, Let's Dance, es war ja in Anführungsstrichen erstmal nur diese Wer tanzt mit wem Show. Ich fand's echt cool, aber also manche Leute, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also ich glaube, hier Julia Buschix hat ja die schlechteste Bewertung gekriegt.
Die fand ich aber auch eine der schlechtesten, muss ich sagen.
Ja, die war halt auch einfach echt nicht so gut. Wobei sie halt wirklich vorher schon gesagt hat, dass sie so ein bisschen Körperklaus ist und eigentlich nichts wirklich weiß, was sie da tut. Ich glaube, am witzigsten fand ich fast mit ja, Knossi fand ich super funny, weil der, ich glaube, der hat das richtig gefühlt. Der hatte richtig Bock.
Ja, der hatte richtig, der ist so richtig motiviert an die Sache ran, glaube ich.
Das fand ich super lustig, das habe ich richtig gefeiert. Und Abdel fand ich auch geil. Der war auch nicht herausragend, aber ich glaube, der hatte da auch Bock drauf. Also, ich glaube, der hat, ja, ich das fand ich auch lustig. Ansonsten, ich fand die Tänze auch ganz geil. Ich fand den, was war das nochmal? Ich glaube, Charleston oder so. Eine Gruppe hat Charleston getanzt.
Das war doch die mit Knossi, oder?
Ja, genau. Die Outfits fand ich richtig geil.
Stimmt.
Richtig gefeiert. Das ist auch cool. Können wir auch kurz über das Outfit von Hoche wieder sprechen?
Was hat der? Weißt du, wie der aussah? Ja. Der sah aus wie diese Katze mit dieser Melone, dieses Meme. So sah der aus. Da musste ich den ganzen Abend dran denken.
Das oh mein Gott, das super stimmt lustig einfach gewesen. Oh mein Gott, das stimmt. Ich fand übrigens geil das Intro von der Show, also wo die, ja, oder war das das Intro? Direkt das am an angefangen, glaube ich. Ja, da haben die zu A Brand New Day aus dem Musical The Wiz getanzt. Fand ich super funny. Kurzes Musical.
Das war aber echt, liebe ich immer diese Eröffnungstänze.
Ja, die sind echt immer richtig cool. Das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, was so bei den ganzen Paaren, die sich da jetzt zusammen gefunden haben, so abgeht. Da bin ich echt gespannt drauf.
Ich werde mir das morgen auch angucken, denke ich.
Ja, ich werde morgen auf jeden Fall auch schauen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da so noch kommt. Ich habe vorhin gesehen, die haben auf Instagram hochgeladen, wer morgen was tanzt.
Das habe ich auch gesehen, aber ich habe schon wieder vergessen.
Waren viel Walzer dabei, auf jeden Fall. Ja, wobei. Ja, viel Cha-Cha und Walzer.
Cha-Cha.
Cha-Cha-Cha.
Cha-Cha Will Smooth.
Ja, nee, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich glaube, es war ganz cool.
Ja.
Genau. Das dazu. Dann, das ganz kurz, hast du Wer steht mir die Show geguckt?
Ja, habe ich. Also, warte ganz kurz. Wann lief das? Das läuft jetzt immer samstags, ne?
Nee, Sonntag, glaube ich.
Ach, Sonntag lief das. Ja, da war ich ja Karneval feiern. Ja. Aber da kam ich vor 20 Uhr schon wieder nach Hause. Also, ich habe reingeguckt, habe es aber nicht bis ganz zum Ende geguckt. Ja. Aber ich habe es geguckt, ja.
Weil es ist nämlich jetzt das erste Mal, dass eine Wildcard-Teilnehmerin einfach gewonnen hat. Und ich sag dir das ganz ehrlich, ich habe die ganze Folge geguckt. Ich war richtig invested in diese Folge. Twitter war auch richtig invested. Alle sind richtig ausgerastet in diesem Finale. Das war so geil. Ich hab's geliebt. Das war purer Stress, diese Folge zu gucken am Ende. Ey, das war ohne Scheiß, das war spannender. Spannender als der Ant-Man-Film, sag ich dir ganz ehrlich. ich sag dir das, ich gönn das dieser, ich glaube Helena oder so hieß sie, dass sie gewonnen hat. Ich gönn dir das richtig. Ein paar auf Twitter haben geschrieben, dass sie die richtig überheblich fanden. Fand ich gar nicht. Ich fand die eigentlich sogar voll sympathisch. Fand ich super witzig, dass sie dass sie gewonnen hat. Am besten fand ich aus dem Finale die Finalfragen. Ich fand die super lustig. Am besten war die Frage, die sie natürlich wusste, weil ich glaube, die hat irgendwie Schauspiel studiert oder so. Oder eine Schauspielausbildung gemacht. War einfach die Frage, welches Musical seit 2022 in Hamburg läuft. Welches Broadway-Musical. Halt Hamilton hat sie auch aufgeschrieben und Joko hat einfach Hamlet aufgeschrieben. Das war nicht so lustig. Ich musste so lachen. Ja. Hamlet. Und dann ist dem halt, dann hat er am Ende halt verloren, weil dem nicht eingefallen ist, wie der erste Hund, der im Weltall war, hieß.
Jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, ich weiß es gerade nicht. Wenn du mir den Namen sagst, weiß ich.
Laika.
Ja, genau.
Weißt du, ganz kurzer Funfact am Rande, weißt du, warum ich weiß, wie dieser Hund heißt? Das ist jetzt das ist der dümmste Grund ever. Aber ich weiß das schon richtig lange, weil das ist auch wieder, oh Gott, ein bisschen exposed jetzt an der Stelle. Es gibt eine Folge, da haben wir haben in der Kinder- und Jugendserienfolge darüber gesprochen, dass ich obsessed mit der Serie bin. Es gibt eine Folge bei Dance Academy, wo die in so einer Kinderklinik oder so, ich glaube in so einer Kinderkrebsstation oder so, führen die so ein Theaterstück auf über den ersten Hund im Weltall. Und da reden die halt die ganze Zeit darüber, dass der Laika heißt. Und das ist der Grund, warum ich das einfach wusste. Als diese Frage kam, musste ich selber einfach lachen, dass das der Grund ist, warum ich das weiß.
Es ist ja, so Kinderserien voll.
Ja, wirklich.
Erklären uns die Welt.
Echt so, ne?
Ich bin immer noch von überzeugt, man lernt ja immer sehr viel.
Ja, aber dass das der Grund ist, fand ich schon wieder super. Das, das dazu auf jeden Fall. Ansonsten, das wollte ich kurz, das finde ich war ein nennenswertes Update, dass eine Wildcard-Gewinnerin die Show gewonnen hat. Ansonsten, ich habe bei Insta gesehen, dass Martina Hill und Caroline Kebekus zusammen Karneval feiern waren.
Ich war in Köln und ich hatte so gehofft, dass ich die sehe, weil wir haben den Rosenmontagszug geguckt und ich habe Annette Frier war auch da mit Echo Fresh. Das sind ja immer alle möglichen Leute. Ich habe aber leider niemanden gesehen.
Mensch.
Zumindest nicht, ist es mir bewusst aufgefallen. Ja. Ich hoffe immer, dass ich die immer mal treffe. Aber
an Karneval dann am besten auch noch.
Trinke ich einen mit der. Ja. Was ich noch gesehen hatte, Zwei Sachen, die jetzt auch so ein bisschen in diesen Gossip, jawohl, die eine ist eher Gossip, die andere nicht. Alle, die so ein bisschen auch in diesem Trash-TV-Universum drin sind, ich bin da mal mehr, mal weniger drin. Also ich liebe ja Dschungelcamp, das ist jetzt ja kein Geheimnis, aber viele kennen Henrik Stoltenberg, der war mal bei Love Island. Ich glaube, das war sein erster Auftritt. Der wurde jetzt wegen Nazi-Parolen verurteilt und jetzt hat RTL gerade ein Statement hochgeladen, so kurz bevor wir hier aufgenommen haben, dass alle Folgen von Love Island, Temptation Island oder irgendwelche Serien, die wo der noch dabei ist, von RTL Plus runtergenommen werden. Genau, das war noch das. Und dann eine Sache, ich weiß, du bist ja jetzt mit, also was True Crime, ich bin ja, also Trash-TV ist auch eine große Leidenschaft, aber ich bin auch sehr große True Crime, also ich bin so eine kleine Ermittlerin im Herzen, bin ich eigentlich Mordermittlerin. Und ich bin ja auch so richtig invested, was so Vermisstenfälle angeht. Das finde ich immer mit Abstand am interessantesten, weil ich das immer so gruselig finde, wenn Menschen einfach verschwinden. Und ich glaube, einer der bekanntesten vermissten Fälle der Welt ist ja Maddie McCann, die seit 2007, also sie ist Britin und ist seit 2007 aus Portugal verschwunden. Und jetzt hat sich letzte Woche irgendwann eine Frau gemeldet bei Instagram und bei TikTok, die vermutet, Maddie McCann zu sein. Und das ist irgendwie so eine ganz komische Sache, weil sie auch erzählt hat, dass sie wohl in den Fängen eines deutschen Pädophilen war damals und ihre Eltern auch nicht ihre richtigen Eltern sind und sie von ihrer Kindheit auch gar nichts weiß. Und dann hat sie auch so Bilder gepostet, weil Maddie McCann hatte ja dieses sehr auffällige Auge, wo die Iris so runtergeht. Ich weiß gerade den medizinischen Begriff nicht. Und sie hat das halt auch. Aber also ich fände es schon heftig, wenn sie es wirklich ist. Ich vermute es aber nicht. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Maddie McCann nicht mehr lebt. Der Typ, der ja dafür verantwortlich sein soll, der Deutsche, sitzt ja auch im Gefängnis schon länger. Aber also das, die wollte jetzt eigentlich einen DNA-Test machen, um zu beweisen, dass sie die Tochter, halt, dass sie Maddie McCann ist. Aber habe ich dir gerade privat schon gesagt, irgendwie kam gerade die Meldung rein, dass irgendwie, dass jetzt, dass dieser DNA-Test abgelehnt wurde. Aber ich will es auch wissen. Ich will wissen, ob das die Tochter, also
ich glaube,
ob die
also hier im Internet steht, dass es so eine Gesichtserkennungssoftware wohl gibt und dass das damit schon bestätigt irgendwie wurde, dass das, also dass so deswegen DNA-Test irgendwie überflüssig ist oder irgendwie sowas.
Ja, besonders, es gibt ein Foto, wo sie mit ihrer leiblichen Mutter ist, also bei der Mutter, wo sie aufgewachsen ist und die sieht eins zu eins aus wie sie. Also offensichtlicher geht's eigentlich nicht, dass das wirklich die Tochter von ihr ist. Mhm. Also von die, also die heißt Julia, die kommt aus Polen.
So.
Und also ich möchte jetzt auch nicht schmal reden, dass sie in ihrem Leben schon sehr viel erlebt hat und wahrscheinlich auch dringend irgendwie Hilfe benötigt. Aber ob die jetzt Maddie McCann ist, wage ich zu bezweifeln. ja, ich bin mal gespannt, ob wir jemals erfahren, wo Maddie McCann ist. Wo sie, wenn sie tot ist, wo sie liegt. Mhm. Und ob der deutsche Typ da, dieser Christian B., wirklich da was mit zu tun hat. Ja, in sowas, da kann ich Stunden drüber erzählen. Ja, eigentlich bräuchte ich noch so einen zweiten True Crime Podcast, aber davon gibt es schon so viele, das lasse ich mal lieber. Das können manche Leute auf jeden Fall besser als ich. Mhm. Ja, das war noch das, was ich gesehen hatte. Da bin ich jetzt die letzten Tage sehr invested drin und gucke mir immer so Videos dazu an. Der Instagram-Account von ihr hat auch irgendwie 58.000 Abonnenten innerhalb von 3 Tagen. Es scheint viele Leute zu interessieren, ob das Maddie McCann ist. Ja, sie hat es auch schon in jede Zeitung der Welt geschafft, jetzt mit den Sachen. In Deutschland wurde auch schon drüber berichtet. Ja. Also der Fall für alle, die das interessiert, der Instagram-Account heißt I am Madeline McCann Backup. Weil der andere von ihr gelöscht wurde, von Instagram, glaube ich. Oder gehackt wurde oder sowas. Ja, da kann man sich das auf jeden Fall angucken.
Ja, genau. Wild.
Ja. So, das war's aber auch. Jetzt haben wir doch länger über News geredet.
Wir haben echt jetzt lange über News geredet.
Ja.
Ja, wobei wir haben relativ lange über Ant-Man geredet. Also das,
Ja, stimmt, das auch.
Aber dafür ist jetzt unser Hauptthema, glaube ich, nimmt nicht so viel Zeit ein.
Nee, glaube ich auch nicht. Also wir gehen ja jetzt auch nicht, wir gehen jetzt auch nicht durch alle Kategorien logischerweise durch. Genau, also die BAFTAs wurden am Sonntag verliehen in London und sind ja immer so die Voraussagung für die Oscars, weil die ja immer kurz vorher sind. Sophie meinte, sie hat auch schon gereicht eine Theorie, wie das alles abläuft bei den Oscars. genau, also wir gehen jetzt in die Kategorien, die bekanntesten, bester Film, bester britischer Film ist ja auch noch eine Kategorie, dann Drehbuch, Animationsfilm, nicht englischsprachiger Film, Regie und Originaldrehbuch und adaptiertes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und so. Also so die großen Kategorien. Es gibt ja auch noch bestes Schnitt, bestes Szenenbild, Kostüm und sowas. Alles Kategorien, die man nicht unbeachtet lassen sollte. Aber davon haben wir auch, glaube ich, zu wenig Ahnung. Würde ich einfach mal behaupten.
Ja, true. Also,
Schnitt ist schon immer eine sehr, ist, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, ist Schnitt eine der wichtigsten Sachen
bei Filmen. Stimmt eigentlich, ne?
Aber irgendwie, ja, damit kenne ich wirklich, mich wirklich gar nicht aus.
Nee.
Womit wollen wir denn anfangen? Mit bester Film direkt? Das ist so das erste, die erste Kategorie.
Was hier so auftaucht, ne? Ja, ja. Oder sollen wir bester Film uns ganz fürs Ende aufheben?
Ja, haben wir bei den,
Oscar-Predictions. Über Golden Globes haben wir geredet.
Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, über welche Awards wir geredet haben. Genau, da haben wir es auch mal zum Schluss gemacht. Wir können am Anfang bestes Debüt britischer Drehbuchautor, Regisseur oder Produzent ist Charlotte Wells geworden. Die hat After Sun gemacht mit Paul Mescal, der ja auch für den Oscar nominiert ist und auch für den BAFTA nominiert war.
Ja.
Genau, die hat ihr bestes Debüt gegeben. Dazu war zum Beispiel Cathy Brandt, war auch nominiert für Good Luck to You, Leo Grant, den ich auch ganz gut fand. Die anderen Filme habe ich nicht gesehen.
Ja. Yes.
Ja, genau, das war das.
Bei bester Animationsfilm, da habe ich auch so eine Theorie für die Oscars, wo ich mir irgendwie unsicher bin, ob die Theorie Sinn macht. Und zwar, also es hat ja gewonnen jetzt bei den BAFTAs der Pinocchio von Guillermo del Toro, was mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wundert. Wir haben den ja auch bei unseren Oscar-Predictions für bester Animationsfilm relativ hochgesetzt, so. Aber es gibt noch diesen einen Film, dieses Marcel,
Schuhen,
The
ne?
Shell with Shoes On. Ich glaube, dieser Film, der könnte so richtig so aus dem Nichts kommen und ungelogen diesen Oscar gewinnen.
Viele kennen den auch. Ich habe davon noch nie was
gehört.
Ich
weiß nicht, warum ich das Gefühl habe. Aber wenn man zum Beispiel mal bei Letterboxd auf die Bewertung von diesem Film geht. Also ich meine, der Pinocchio hat auch richtig gute Bewertungen. Aber dieser
Der gestiefelte Kater auch übrigens.
Ja, aber dieser Marcel the Shell, bla bla bla. Marcel the Shell, das reimt sich, lol. der hat so gute Bewertungen auf Letterboxd. Also es ist wirklich nicht mehr normal. Und ich bin mir wirklich unsicher. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo man sich den angucken kann.
Genau das wollte ich gerade fragen. Der lief doch niemals in Deutschland. Also ist das überhaupt ein Kinofilm?
Ja, hier steht halt auch einfach, dass der aus 2021 ist. Das wundert mich noch viel mehr.
Na, stimmt.
Ich habe keine Ahnung, wo der her ist, dieser Film. Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Produktion ist. Ob das irgendwie dieser Film ist mir irgendwie voll das Rätsel. Apparently ist der halt wirklich aus 2021. Keine Ahnung, warum der jetzt erst bei den Oscars auch und so bei den ganzen Preisen auftaucht. Aber ich sag dir das ganz ehrlich, der Film wird warte mal, ich sehe das hier gerade.
Das ist übrigens auch ein Stop-Motion-Film, ne?
Ja, der ist erst 2022 in Amerika rausgekommen. Wobei der im Oh Gott, wie wird das denn jetzt ausgesprochen? Das ist bei so einem Filmfestival.
Telluride
Filmfestival, heißt das so, ja. Da ist ja halt 2021 schon vorgestellt worden. Keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich weiß wirklich nicht, wo man den gucken kann. Den Film. Das würde mich nämlich wirklich interessieren.
Da ja, also distributed by A24, das ist die Produktionsfirma, ne? A24 ist eine Produktionsfirma.
Ja.
Ich glaube, der lief nicht mal im Kino.
Nee, man kann den auch nirgendwo gucken. Aber der hat zum Beispiel bei Rotten Tomatoes auch einfach 98%.
Ja, das sind so kleine Filme.
Das ist richtig krass. Also ja. Ich glaube, der Film könnte wirklich aus dem Nichts kommen und diesen Oscar gewinnen. Sag ich, das ist nämlich so ein typischer Film, der diesen Animationsfilm-Oscar gewinnt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl.
Ich finde es auch sehr interessant, dass in der Kategorie 2 Stop-Motion-Filme nominiert sind.
Mhm.
Also sowohl jetzt hier als auch bei den Oscars.
Stimmt.
Mit Pinocchio und diesem Marcel the Shell.
Ja. Ja, wobei, also ich meine, Pinocchio verdient es auf jeden Fall auch. Der Film war ja auch gut. Aber da bin ich mal, also da bin ich wirklich gespannt, welcher Film den Oscar da kriegt. Das kann ich nämlich irgendwie voll schlecht einschätzen.
Ja. Dann bester Dokumentarfilm war die Doku über Nawalny. Hm. Genau, dann haben wir bestes Originaldrehbuch ist, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, Martin McDonagh für Banshees of Inisherin.
Hm.
Inisherin oder Inisherin, wie man es möchte. Ich sag einfach beides. Ich weiß es bis heute nicht richtig. Genau, der war unter anderem auch mit Steven Spielberg in einer Kategorie und den beiden Daniels von Everything, Everywhere, All at Once.
Mhm.
Bestes adaptiertes Drehbuch, da haben wir dann jetzt auch schon eigentlich den Film, der eigentlich für fast alles gewonnen hat, war Edward Berger, unter anderem für Im Westen nichts Neues. Ich finde es wirklich unfassbar faszinierend, dass dieser Film so abgeräumt hat.
Ehrlich gesagt, es
geht nicht bei mir in den Kopf
rein. Vor allen Dingen.
Nicht, weil ich den nicht gut fand, aber ich finde das trotzdem irgendwie, für mich finde ich immer deutsche Filme, finde ich immer irgendwie was Besonderes, wenn die so Anerkennung bekommen, weil alle immer so schlecht über deutsche Filme reden.
Das stimmt.
Das ist für mich irgendwie was Besonderes. Wobei immer, wenn
ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus. Mich wundert das halt wirklich so krass in dem Film, bei dem Film, weil es ist ja, der Film, den gibt's ja schon. Und als der Film, also als das Original rausgekommen ist, hat der halt auch einen Oscar gewonnen. Das ist halt, das finde ich so wild bei diesem Film.
Ja, stimmt.
Das Original, und das basiert ja auf einem Buch. Und das Buch ist ja auch, also das war mal Abiturthema und alles und so drum und dran. Und ich glaube, viele, die die alte Version davon kennen, finden den neuen Film nicht so gut. Und deswegen wundert mich das so, dass dieser Film so einen krassen Hype gekriegt hat. Also ich meine, ich freue mich natürlich für die deutsche Filmwelt, dass sie da jetzt so repräsentativ mit diesem Film halt überall alles abräumen. Aber ja, das war eine interessante Wendung an der Stelle.
Genau. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr krass. Dann machen wir weiter. Bester Nebendarsteller ist Barry Keoghan. Oh Gott, ich weiß nicht, ob man den so... Ja, Keoghan, das sind ja alles Iren.
Ja.
Das ist für Banshees of Inisherin, kann man direkt im gleichen Atemzug nennen. Beste Nebendarstellerin wurde Carrie Condon, auch für Banshees of Inisherin. Ja. Die beide übrigens sehr, sehr gut waren, also das kann ich absolut nachvollziehen, dass die beiden da gewonnen haben. Freut mich sehr.
Dann beste Filmmusik.
Ja,
auch Im Westen nichts Neues. Habe ich sogar bevor
Bertelmann.
Ja, habe ich sogar bevor die BAFTAs waren, bin ich natürlich die Nominierten einmal durchgegangen und da bin ich auch bei Filmmusik hängen geblieben und habe einmal durchgehört, was da so bei dem Soundtrack und bei dem Score so ein bisschen, wie das so ist. Und ich muss zugeben, der Soundtrack von Im Westen nichts Neues, wenn man sich den einfach mal so separat anhört, ist schon nicht schlecht. Also ist echt schon ein guter Soundtrack. Wobei ich sagen muss, dass ich den von von Babylon, fand ich auch cool.
Boah, der von Babylon, ich wünsche mir so sehr, dass der den Oscar gewinnt. Also die Musik von Babylon war schon heftig.
Die fand ich, da habe ich nämlich auch mal durchgehört, die fand ich nämlich echt ganz geil. Das,
Ja. Bestes Casting hätte ich jetzt nicht erwähnt, ehrlich gesagt, aber mir fällt es jetzt gerade ein, nominiert war auch Simone Bär, die ja letztens gestorben ist.
Hm.
Die hat ja Im Westen nichts Neues besetzt und ich hätte es ihr so, also ich meine, so posthum hätte ich es ihr gewünscht eigentlich, dass sie den nochmal kriegt. Beste Kamera, auch Im Westen nichts Neues. James Friend, britischer Kameramann. Ja, jetzt sind wir irgendwie doch die kleineren Kategorien durchgegangen. Bestes Kostümdesign, Elvis. Ich halte nichts von Elvis, aber das Kostümdesign war tatsächlich sehr nice. Mhm. Ja, genau. Echt, in jeder Kategorie ist im Westen nichts Neues nominiert. Das ist, so krass, das ist wirklich so krass, ne? Ja, also wirklich richtig crazy. Ja. Bester Ton, auch im Westen nichts Neues. Dann beste Visual Effects, Avatar, habe ich mir gedacht, finde ich auch absolut gerechtfertigt.
Ja.
War auch im Westen nichts Neues nominiert. Aber da hat Avatar, glaube ich, die Nase vorn. Das ist auch völlig okay so.
Ja, wir können ja kurz, bevor wir jetzt in die großen Kategorien gehen, einmal dieses Rising Star, dieser der Rising Star Award. Wollte ich jetzt auch sagen, ja. Hat Emma Mackey gewonnen. Die kennt man, nehme ich an, von Sex Education hauptsächlich. Ja. Genau, wobei die anderen Leute, die da nominiert waren, ich bin mal durchgegangen, wer das alles so war. Ich dachte irgendwie, dass ich die kenne, teilweise, aber irgendwie sahen die auch alle nur so aus wie jemand, den ich kannte. Deswegen, ja. Also ich gönne sie auf jeden Fall, dass sie den gewonnen hat.
Finde ich auf jeden Fall. Amy Lou Wood ist auch von Sex Education.
Ja, stimmt.
Die spielen da beide mit. Und Daryl McCormack ist von Good Luck to You, Leo Grant.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber den Film habe ich ja nicht gesehen.
Nee, die andere kenne ich, glaube ich, nicht.
Ja, da, bei der war ich mir halt voll unsicher. Irgendwie dachte ich, dass ich die kenne, aber
die hat bei The End of the Fucking World mitgespielt und bei dem Whitney Houston-Film.
Ja, jetzt. Dieses The End of the Fucking World, die Serie habe ich nämlich gesehen.
Ich habe die, glaube ich, auch gesehen.
Ich glaube, dass ich die auch daher kannte. Also deswegen kam die mir, glaube ich, auch bekannt vor. Deswegen, ja. Genau. Dann können wir ja mal zu
den Übrigens, Großen. Jetzt sind wir, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, bester Schnitt haben wir keine Ahnung von. Bester Schnitt wurde aber Paul Rogers für Everything Everywhere All at Once.
Ja.
Ja.
Gut, dann, was machen wir weiter? Bester Hauptdarsteller?
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Ja, Elvis.
Austin Butler.
Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halte, aber es ist okay. Also, solange der Film als Film jetzt nicht irgendwie da gewinnt, ist es okay. Also, die Darsteller so zu separieren, finde ich immer okay. Deswegen, ja. Ist schon okay.
Also die einzigen beiden, die ich mir noch hätte vorstellen können, wäre Colin Farrell oder Brendan Fraser, Fraser gewesen. Paul Mescal war auch nominiert, unter anderem. Genau, aber ja. Also Austin Butler hat ja jetzt auch schon den Golden Globe gekriegt, ne? Also wenn der den Oscar mit nach Hause nimmt, dann das fände ich schon heftig.
Das fände ich krass. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich kann die Oscars mittlerweile richtig schlecht einschätzen. Also ich finde, die Oscars sind mittlerweile nicht mehr sinnvoll teilweise.
Das, was sie mal waren.
Ja, also die Oscars sind echt, also ganz ehrlich, das heißt mittlerweile auch ehrlich gesagt nichts mehr, wenn du einen Oscar kriegst, finde ich. Also im Vergleich zu früher ist das schon echt, nur weil ein Film zum Beispiel einen Oscar kriegt, ist der Film nicht direkt gut. Das ist einfach so.
Das stimmt. Ja, ich bin echt mal gespannt. Eigentlich bin ich aber davon ausgegangen, dass Brendan Fraser den Oscar gewinnt.
Ja, dachte ich eigentlich.
Für The Whale, aber mal gucken. Ja. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher. Wo ich mir aber trotzdem sehr sicher bin, immer noch, ist, dass Kate Blanchett den Oscar nach Hause bringt für Tar. Mhm. Die hat nämlich jetzt hier auch den BAFTA gewonnen.
Ja.
War unter anderem nominiert mit Viola Davis oder Ana de Armas für Blonde oder Emma Thompson, Michelle Yeoh. Genau. Ich bin mir sicher, aber
ich glaube das aber auch.
Kate Blanchett.
Kann mir das auch gut vorstellen.
Ja, die hat auch alles bis jetzt gewonnen.
Ja.
Deswegen, ja.
Genau. Dann bestes adaptiertes Drehbuch hatten wir auch noch nicht, ne? Okay.
Doch, da habe ich den Überschwung gemacht.
Ach ja.
Nichts Neues.
Stimmt. Aber bestes Originaldrehbuch haben wir.
Doch, habe ich auch gesagt. Auch
gesagt.
Banshees of Inisherin.
Stimmt. Was hatten wir denn noch? Ah, warte mal, hier.
Beste Regie.
Beste Regie haben wir nicht gehabt.
Oder doch? Doch, wir hatten.
Nee, du hast beste Regie gesagt, aber du hast die Drehbücher nicht gesagt, glaube ich. Ich glaube, die Drehbücher hast du weggelassen.
Nee, ich habe Edward Berger habe ich doch schon genannt. Für Best Nichts Neues. Oder war der nochmal nominiert für irgendwas? Nee, das habe ich, glaube ich, schon gesagt.
Ja, Regie. Ja, egal. Edward Berger ist sowohl Regie als auch Drehbuch. Deswegen, weil es doppelt sich.
Ah, okay.
Ich glaube, du hast Drehbuch gesagt, aber Regie weggelassen. Und ich glaube, bestes Originaldrehbuch, bin ich mir nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall Banshees of Inisherin, aber ja. Das an der Stelle und dann
Regie Edward Berger, im Westen nichts Neues.
Ja, und dann besser nicht englischsprachiger Film ist nämlich auch im Westen nichts Neues.
Mhm.
Der dann aber jetzt auch den besten Film halt gewonnen hat, ne?
Ja, und wenn man sich da die Kategorieliste an, also die die Konkurrenz, ist schon beeindruckend, ist schon gut, ich bin ehrlich.
Ne? Außer Elvis. Ja. Elvis ist aus Form. Der scheißt so ein bisschen rein immer da.
Ja, ja. Aber der ist ja auch nominiert bei den Oscars, was ich immer noch ein bisschen blöd finde, dafür, dass dann Babylon nicht nominiert ist. Genau. Und dann ist ja der große, die große, also bei den BAFTAs ist natürlich die größte Kategorie immer bester britischer Film eigentlich.
Wofür steht BAFTA eigentlich?
British Academy Film.
Film and Television Awards.
Es gibt aber ja noch, also das sind ja jetzt die für die Filme. Es gibt ja auch noch die BAFTAs, die sind immer am Ende des Jahres, glaube ich, für die Serien, also für Fernsehfilme, die so im BBC laufen. Bester britischer Film wurde Banshees of Inisherin. Unter anderem nominiert waren noch After Sun, Empire of Light, Living, Good Luck to you, Leo Grant, Die Schwimmerin, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm,
was da drin bisschen, ist. Ich dachte, das wäre. Warum ist das eine britische Produktion? Ist das nicht der Film von Matthias Schweighöfer?
Ja, der ist mit Matthias Schweighöfer.
Nee, der ist doch von dem, der Film.
Nee, ist der nicht.
Doch. Ich könnte schwören, dass er irgendwie.
Also, als Regie steht hier Sally El-Hosseini.
Hat er den nicht mit irgendwie produziert? Oder das?
Also, bei Wikipedia steht er nicht mit drin.
Ich könnte schwören, dass der auf jeden Fall auch was mit diesem Film zu tun hatte. Ich war mir sehr sicher, dass der irgendwas mit diesem Film zu tun hatte. Weil der war sogar, weil so eine große Rolle hat er ja nicht gespielt, oder?
Weiß ich nicht, der ist ja in Amerika jetzt.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich ein Interview von dem bei Jimmy Fallon gesehen habe, wo der meinte, wie der auf die Idee für diesen Film gekommen ist.
Ja, kann auch sein, dass der da vielleicht doch.
Deswegen muss der da eigentlich was mit zu tun haben. Deswegen wundere mich, dass das hier nicht steht.
Ja, und dann war noch Matilda, das Musical, der Film, drin. See How They Run und The Wonder und Living. Habe ich das schon gesagt? Ja, aber das war's. Ja, gewonnen hat, wie gesagt, Banshees of Inisherin. Zusammenfassend. Im Westen nichts Neues, war für 14 BAFTAs nominiert. Und ich glaube, es gibt sogar nur 14 Kategorien oder ein paar mehr. Also es sind, wie viele gibt's? Ja doch, also. Ja, es gibt hier 25, aber davon im besten britischen Film oder so würden die ja nie drin sein. Also in den Kategorien, wo sie nominiert werden konnten, sind sie auch nominiert worden.
Ja.
Also 14 Stück, davon haben sie 7 bekommen. Banshees of Inisherin war für 10 nominiert und hat 4 bekommen. Und Everything Everywhere All at Once hat auch 10 Nominierungen gehabt, hat aber nur einen einzigen gekriegt.
Das finde ich, by the way, ganz krass, weil ich weiß noch, dass wir, als der rausgekommen ist, der Film, haben wir noch so gesagt, boah, der kriegt bestimmt richtig viele Preise in der ganzen Award-Season und so. Und irgendwie sind dann aber noch andere Filme rausgekommen, die irgendwie besser waren. Das finde ich irgendwie super lustig.
Ja. Ja, Elvis hat tatsächlich 4 BAFTAs gekriegt.
Ja, das finde ich irgendwie krass.
Das ist dann der drittmeiste Film. Ja, und die anderen, also Avatar hatte einen, Pinocchio hatte einen, Babylon hat einen, After Sun, Tar auch jeweils einen. Genau. Das war das.
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall interessante Sache. An der Stelle, ganz kurz einmal, ich habe gerade schon gesagt, dass ich eine Theorie habe, wie sich das jetzt auf die Oscars auswirkt. Weil erinnerst du dich daran, dass letztes Jahr war ja The Power of the Dog für alles nominiert. Und hat bei den BAFTAs, glaube ich, auch bester Film gewonnen. Und hat super viele Preise auf jeden Fall mitgenommen. und hat dann bei den Oscars super schlecht abgeschnitten.
Ja, das stimmt. Der war wirklich absolut, also aus seiner Sicht auf jeden Fall eine Enttäuschung.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass dasselbe halt mit Im Westen nichts Neues auch passieren könnte. Außer abgesehen von der Kategorie besser ein fremdsprachiger Film. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das passieren könnte. Das ist so eine Theorie von mir, dass das irgendwie eine Option ist. Weil das halt bei The Power of the Dog auch passiert ist und da keiner mit gerechnet hat. Weißt du?
Hm. Ja, das stimmt. Wobei der Unterschied nochmal ist, dass Im Westen nichts Neues ein deutscher Film ist, also ein deutschsprachiger Film. Ich glaube, die werden eh nochmal anders bewertet, wenn es ein fremdsprachiger Film ist.
Hm.
Weil Power of the Dog war ja ein amerikanischer Film. Ja, also ich bin mir sicher, Kate Blanchett kriegt den Oscar. Und ich denke auch, dass Brendan Fraser den Oscar gekriegt. Aber sowas wie Schnitt zum Beispiel, ich bin mir gar nicht sicher, ob Im Westen nichts Neues, für welche Oscars die alle nominiert sind. Aber wenn so Kategorien kommen wie Schnitt oder so, oder Ton, Musik, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da eine realistische Chance haben.
Ja, also ich kann es irgendwie ganz schlecht einschätzen, muss ich zugeben. Ja, aber das war, das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich so drüber nachgedacht habe, wie das letztes Jahr abgelaufen ist, dass das halt eine Möglichkeit wäre, dass der Film, der bei den BAFTAs gut abschneidet, dann bei den Oscars richtig mies abschneidet. So, weißt du?
Ja.
Deswegen, ja, bin ich ein bisschen unsicher. Aber ja, das ist meine Theorie, die wollte ich kurz teilen.
Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Wenn bei den Oscars.
Mhm.
Genau, Filmtipp heute haben wir so ein bisschen an die BAFTAs angelehnt. Ich habe überlegt, ich nehme einen britischen Film und habe mich dann heute für The Banshees of Inisherin entschieden. Genau, also es geht halt um zwei Freunde, die immer schon ihr ganzes Leben lang befreundet sind. Und der eine sagt dem einen auf einmal, er möchte nicht mehr mit ihm befreundet sein. Also so einfach so. Und darüber führt halt dieser Film. Ist von Martin McDonagh, haben wir schon gesagt, aus dem Jahr 2022. Also in Deutschland kam der ja erst Anfang Januar, aber ist ein Film aus 2022 mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen. Und Kerry Condon und Barry, Keoghan als Nebendarsteller. Und der Film war wirklich richtig gut. Läuft halt auch immer nur in so kleineren Kinos. Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall im Kino sehen. Aber den kann man sich auch, glaube ich, gut zu Hause angucken. Irgendwann wird er ja bestimmt mal bei Sky, Netflix, nein, Netflix vielleicht nicht, aber
ja, ich hoffe, dass
zu sehen sein.
Ja, also ich will mir den auf jeden Fall auch noch angucken. Das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist, der Film. Genau, mein Filmtipp heute, auch an die BAFTAs angepasst, wobei der Film jetzt ehrlich gesagt nicht so großes, nicht so groß bei den BAFTAs war. So wie bei Banshees of Inisherin oder so, der irgendwie 3 Milliarden Mal nominiert war, sondern ich habe mich für, auf Englisch heißt der Turning Red, glaube ich, der Film, entschieden. Ich glaube, auf Deutsch heißt er einfach nur Rot oder so. Und das ist ein Animationsfilm. Der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ist es schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Deswegen kann ich da jetzt nicht so gut was zu sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Film sehr cute fand.
Ich fand den auch sehr gut. Viele fanden den blöd, ich fand den richtig gut. Ich fand den wirklich gut, also für einen
Pixar-Film.
Also was heißt für einen Pixar-Film? Pixar macht eigentlich sehr, sehr gute Filme. Mhm. Ich fand den wirklich richtig gut auch.
Ja, also es geht halt um so ein, ich glaube, warte, ich kann mal kurz nachgucken. Da, um ein 13 Jahre altes Mädchen, die so ein bisschen durch Probleme eines 13-jährigen Mädchens so durchgeht und das ist und ich weiß irgendwie immer, das ist so eine richtig weirde Plotline eigentlich, aber jedes Mal, wenn sie halt zu aufgeregt oder irgendwas wird, verwandelt sie sich halt in so einen riesigen roten Panda so, ne, as one does, also ist ja voll, voll legit. Genau, und das ist so, in dem Film geht es so ein bisschen darum, wie sie damit klarkommt. Und ich glaube, der Film hat so eigentlich noch voll den tiefgehenden Background, so was so diesen Inhalt angeht. Also dieses so, sich nicht in seiner eigenen Haut wohlfühlen und sich so, und so ein bisschen so, wie man so als Teenager so durch diese Welt geht, so auch mit so Druck von den Eltern und sowas. Ich glaube, dieser Film hat voll den tiefgehenden Hintergrund noch.
Also metaphorisch geht es eigentlich in dem Film so um, ja, um die Zeit so der Pubertät und so.
Ja. Das, also das, ist, so das ist eigentlich schon so,
der Film geht.
Auf so einer anderen, auf so einem anderen Level ist der Film eigentlich schon echt richtig krass, so was das Thema angeht. Deswegen, ja. Genau.
Das. Ey, eine Sache muss ich mal eben ganz kurz einwerfen. Ich habe gerade Facebook geöffnet. Ich find's so lustig gerade. Manchmal passiert ja irgendwie so Sachen, dass so Seiten irgendwie so komische Sachen posten.
Ja.
Prominent hat gerade gepostet vor einer Stunde. Für 12 prominente Dschungelcamp-Bewohner beginnt eine nie dagewesene Challenge in Deutschland. Und nur einer von ihnen gewinnt das goldene Ticket für Down Under, um 2022 um die Dschungelkrone in Australien zu kämpfen. Und dann hier so ein Bild mit wer ist dabei. Und dann haben alle so kommentiert, hä? Praktikant am Werk? Zu viel Karneval gefeiert. Restalkohol? 2022, alles klar. Ist schon der 1. April. Oh Gott, wie peinlich. Deutscher Journalismus. Diese Dschungelshow war einfach vor 2 Jahren und ich weiß nicht, was Prominent sich jetzt hier gerade bei gedacht hat. Besonders hier ist so Mike Heiter und Philipp. Und Philipp hat ja 2022 dann sogar den Dschungel gewonnen. Also er hatte hat das goldene Ticket gekriegt und ist dann mit nach Australien und hat 2022 gewonnen. Und ich finde es irgendwie gerade super. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Welcher Praktikant da Zugang zu Facebook gekriegt hat. Aber ich finde es gerade richtig witzig, dass die das hier gepostet haben. 2 Jahre, nachdem das rauskam.
Okay.
Naja. So viel dazu.
Cool. Okay. Naja, gut. Ja, das
Das war's.
Hast du noch irgendwas zu sagen?
Nö. Die nächsten Awards sind dann die Oscars. Außer wir machen nächste Woche noch eine Folge über die Berlinale, aber ich weiß gar nicht, ob wir da so viel zu sagen können. Wir hatten nämlich eigentlich geplant, dass wir selber hinfahren, haben wir dann aber nicht geschafft. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir nächste Woche eine Folge über die Berlinale machen.
Oder irgendwie was
anderes. Ja, mal schauen.
Genau. Yes. Dann, ja, sind wir durch. Folgt uns gerne. Jede Woche. Folgt uns gerne bei Social Media oder bei Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo man Podcasts hören kann. Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Bewertung, slidet in unsere DMs.
Ja. Yeah.
genau. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Und dann tschö mit Ö.
Ciao mit V.